Danke. So ein schönes, wie nennt man das in der Musik, so Crescendo. Gott regiert. So alle zusammen, Gott regiert. Das ist so schön irgendwie zum Abschluss von einer Lobpreiszeit. Ich bete mit uns. Ja, Vater im Himmel, du regierst. Du bist Gott von Anfang bis Ende. Du bist Gott. Das zu singen und dir Lob zu bringen, ruft ganz viel Erinnerung hoch und kann man an die Bibel denken, was so wunderbar über dich geschrieben worden ist. Das, was wir auch erlebt haben, was auch nur bestätigt, dass du Gott bist, dass du groß bist, dass du uns siehst, dass du uns wahrnimmst, dass du uns liebst, dass du uns vergibst. Danke. Als Gemeinde sagen wir danke. Danke, dass du uns Leben schenkst. Danke, dass du uns trägst. Danke, dass du in unser Leben eingreifst und wirkst, auch wenn wir das nicht sehen oder spüren oft. Danke, dass du da bist. Danke, dass wir zu dir kommen können, wie Angelika am Anfang gesagt hat. Egal wie wir sind, egal was wir gerade fühlen, wie durcheinander oder was uns gerade belastet, wir können zu dir kommen und wissen, dass du unser Gott bist. Dafür danke. Und so loben wir dich als deine Gemeinde und bitten, dass du zu uns sprichst, dass das, was du mir in der Vorbereitung gegeben hast, auch das ist, was die Gemeinde braucht, dass du uns ermutigst, dass du uns sagst, was wir brauchen. Und so bete ich für jeden, der hier ist, der irgendwie innerlich durcheinander ist, der Sorgen hat, der Fragen hat. Ich bitte dich, dass du uns berührst. Und dass wir Erfahrungen mit dir machen und dass wir erkennen, dass du Gott bist, weil es ist das, was unser Leben verändern wird. Dass wir Erfahrungen mit dir machen, dass wir das glauben, was wir hören, dass wir daran festhalten, dass wir unsere Herzen dafür öffnen. Danke, dass du ein guter Gott bist. In deinem Namen, Jesus, bete ich. Amen. So. Seit letzter Woche beschäftigen wir uns aktiv mit diesem Thema Ältesten. Der Martin Seidlitz war da und hat gepredigt. Und ich habe ein bisschen intensiver darüber nachgedacht in der Woche und dachte mir, die beste Gemeindeleitung wird wenig erreichen, wenn die Gemeinde nicht mitzieht. Ist das so ein guter Satz? Ja, also die beste Gemeindeleitung wird wenig erreichen, wenn die Gemeinde nicht mitmacht. Das heißt, wenn wir uns auf den Weg machen, gute Älteste zu suchen, dann wäre es nicht schlecht, wenn wir auch eine gute Gemeinde sind. Da habe ich einen Text bei Titus gefunden, also Paulus Brief an Titus. Und da spricht Paulus die ganze Gemeinde an. Und der erste Teil ist das, was Angelika vorgelesen hatte, wo es um die Ältesten geht. Und jetzt zu meiner Predigt geht es darum, wo Paulus die Gemeinde anspricht. So, Titus 2, ich lese die Verse 1 bis 8. Ich hoffe, ihr könnt mich alle gut hören, das Ding ist laut genug, ja? Okay. Du aber unterweise die Gläubigen so, wie es der gesunden Lehre entspricht. Ältere Männer sollen nüchtern sein, sich würdig benehmen, besonnen sein und gesund im Glauben, in der Liebe und in der Geduld. Ich merke, ich habe da eine andere Übersetzung, aber okay. Ebenso auch ältere Frauen, sie sollen sich auszeichnen durch ein Leben in Heiligkeit, niemanden verleumden und nicht dem Wein verfallen, sondern als gute Lehrmeisterinnen. Die jungen Frauen dazu anhalten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen, fromm, haushälterisch, tüchtig zu sein und sich ihren Männer unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht in Verruf kommt. Die jüngeren Männer ermahne gleichfalls besonnen zu sein. In allen Dingen sei du selbst ihnen ein Vorbild im Tun des Guten und was die Lehre betrifft. Ein Beispiel deines unbestechlichen Urteils, von allen geachtet und untadelig in der Verkündigung des gesunden Wortes, so dass dein Gegenspieler beschämt wird und nichts Schlechtes mehr über uns zu sagen weiß. Okay, hat sich jemand nicht angesprochen gefühlt? So, ältere Männer, ältere Frauen, jüngere Männer, jüngere Frauen. In Vers 9 spricht er sogar noch die Sklaven an. Also wirklich, das gefühlt alle in der Gemeinde hier angesprochen werden. Okay. Was ist hier unser Kontext? Was ist hier der Kontext dieses Briefes? Ich mag das so mit einer Frage. Stellt euch vor, eure Pastoren mussten gehen. Wen hättet ihr gerne als eure geistlicher Leiter? Als Aufseher, Vorsteher, als Seelsorger, Prediger? Wer soll bei euch die Verantwortung haben über die Lehre, über den Gottesdienst, über den Gemeinderat, über die Gemeinde? Was ist der Kontext her? Titus muss gleich weg. Und Paulus schreibt irgendwie an Titus und an die Gemeinde. Noch ein Beispiel. Ich musste daran denken, als wir unsere Tochter Grace das erste Mal bei einem Babysitter gelassen haben. Das war aufregend. Wir haben ein großes Blatt beschrieben mit Anweisungen, was sie machen soll und zu beachten hat. Als wäre das nicht genug, hatten wir kleine Klebezettel in der Küche am Esstisch geklebt, an der Türkante, also an der Wickelstation, im Bad. Und dann haben wir dieses Mädchen, ich glaube, 2 Stunden früher eingeladen als unser Termin, um genug Zeit zu haben und ihr zu erklären, was sie beachten, machen muss, weil wir auch nur 2 Stunden weg waren. Im Nachhinein tat es mir leid für das Mädchen. Also wir haben sie echt überhäuft mit Erklärungen. Mach dies, beachte bitte das. Und wenn du das machst, bitte vorsichtig, okay? Weil, und dann kamen irgendwelche lange Erklärungen. Und irgendwann war sie, ist okay, ich werde schon mein Bestes tun. Und wir gingen weg und uns war die ganze Zeit mulmig. Aber wir wussten, es ist dran. Wir haben ein Kind im Studium gekriegt. Irgendwie, wir haben jetzt Vorlesungen. Es muss weitergehen. Sie muss irgendwie lernen, jetzt bei einer anderen Person für eine kurze Zeit zu sein. Und so ähnlich ist das hier. Paulus und Titus haben auf Kreta missioniert und diese Gemeinde gegründet. Paulus ist unterwegs, wahrscheinlich schon auf seiner vierten Missionsreise. Und Titus soll die Gemeinde noch aufbauen, Älteste einsetzen und nachkommen. Das heißt, diese Gemeinde muss jetzt als Gemeinde funktionieren. Paulus ist schon weg, Titus ist demnächst weg. Die Gemeinde muss jetzt auf eigene Beine irgendwie stehen. Und am besten ohne, dass alles in einem riesen Konflikt endet, dass die Gemeinde sich spaltet und dem Evangelium und ihrem Glauben ins Verruf bringt. So, wärest du Paulus, was würdest du der Gemeinde sagen? Wen sprichst du an und wen lässt du raus? Worauf legst du deinen Schwerpunkt? Schwerpunkt deiner Botschaft. Was könnte denn man überhaupt zu einer Gemeinde sagen? Paulus musste also Gruppe oder Leute ansprechen, bei denen er weiß, es läuft nicht so gut oder dass es wichtig ist, dass genau das weiter gut läuft in der Gemeinde. Und ich finde es genial, was der hier macht. Zuerst, in dem, was Angelika vorgelesen hat, haben wir gesehen, dass der Titus an seinem Auftrag erinnert und ermutigt und ihm Voraussetzungen für Älteste gibt, weil er Titus auch gleich weg muss. Und dann spricht er die ganze Gemeinde an und sagt, ihr sollt nicht nur vorbildliche Älteste sein, ihr sollt auch eine vorbildliche Gemeinde sein. Er spricht die älteren Männer an. Er spricht die älteren Frauen an. Er spricht die jüngeren Männer an und er spricht die jungen Frauen an in der Gemeinde. Es geht nicht nur darum, gute Älteste zu haben, sondern eine gute Gemeinde zu sein. Spannend hier ist, dass er gibt teilweise die gleichen Kriterien an die Älteste als auch an die ganze Gemeinde. Besonders besonnen zu sein. In zwei Kategorien spricht er hier. An den Ältesten, Verhalten und Glaube. Den älteren Männern und älteren Frauen in gleicher Weise Verhalten und Glaube. Die jüngere Generation spricht ja genauso an. Verhalten, Glaube. Er sagt, das, was ihr tut, muss im Einklang sein mit dem, was ihr glaubt. Damit das Wort Gottes nicht ins Verruf kommt. Er beginnt mit Titus und sagt, deine Aufgabe, solange du in dieser Gemeinde bist, ist die gesunde Lehre. Predige, was die Bibel sagt. Nicht, was die Menschen denken, nicht, was die Menschen hören wollen. Die gesunde Lehre. Predige das Evangelium von Jesus. Es ist deine Haupt- und wichtigste Aufgabe als geistliche Leitung der Gemeinde. Verständlich daher, dass in Apostelgeschichte 6 die Aposteln gesagt haben, es kann nicht sein, dass wir unsere Hauptaufgabe vernachlässigen, um die Tische zu bedienen. Und deswegen wurden Diakone zum ersten Mal in der Bibel eingesetzt in einer Gemeinde. Titus soll predigen.
Was soll er predigen? Die gesunde Lehre, denn die ist Maß für das, was Gemeinde ist. Die gesunde Lehre ist das, wie Gemeinde sein soll. Gesunde Lehre ist, wie Menschen sich verhalten sollen. Gesunde Lehre ist das Evangelium von Jesus Christus. Alles, was dem Evangelium entspricht. Warum? Weil es ihr Lehre gab, damals und heute schon. Es gibt Ideologien, nicht nur draußen, sondern in der Kirche. Theorien, Meinungen, die irgendwo Deckmantel christlich haben, aber nicht im Einklang sind mit der Bibel. Predige das, was dem Evangelium entspricht. Ihr Lehre ist gefährlich. Halbwahrheiten. Leute, die in der Gemeinde sind, im Namen von Jesus, aber etwas predigt, was nicht im Namen von Jesus ist. Leute mit einer Botschaft, die Gott drauf stempeln, aber wo Gott nicht drin ist. Das Neue Testament warnt davor, mehrfach und sogar mit einer solchen Härte. Gesunde Lehre ist wichtig für eine Gemeinde. Da, wo Menschen zusammenkommen und Gemeinde sein wollen, im Namen Gottes, muss das Evangelium von Jesus gepredigt werden und nichts anderes. Gesunde Lehre baut die Gemeinde auf und macht sich stark gegen ihre Lehre. Gesunde Lehre gibt jedem in der Gemeinde ein Bild, wie er zu sein hat, wie er sich entwickeln soll. Gesunde Lehre erbaut. Gesunde Lehre erzählt, wie wir Sünde sind, wie wir Gott brauchen, was Gott in uns tut und tun möchte. Titus soll die gesunde Lehre predigen. Und dann spricht er die Gemeinde an. Alte Männer, alte Frauen, junge Männer, junge Frauen. Dabei ist sein Ton nicht herabwürdigend, nicht wertend, sondern freundlich, ermutigend, quasi die Rolle des Pastors. In vielleicht 6 Wochen, 7 Wochen haben wir Gemeindetage und da kommt Anselm Moser. Stellt euch vor, Anselm Moser als, ich glaube, erster Pastor dieser Gemeinde, langjähriger Pastor, er kennt die meisten von euch, so ermutigend der Gemeinde ermahnt so ein bisschen. So ist das hier, dass Paulus kennt diese Leute. Und dann spricht er sie an, nicht in einer herabwürdigenden Weise, sondern leicht ermahnend, aber gleichzeitig ermutigend und sagt, ältere Männer, so sollt ihr sein. Ältere Frauen, so sollt ihr sein. Junge Männer, junge Frauen, das Gleiche. Ältere Männer sollen nüchtern sein, sich würdig benehmen, besonnen sein, gesund im Glauben, in der Liebe und in Geduld. Sagt der älteren Frauen was anderes? Nein, in der Bibel steht, ebenso auch ältere Frauen. Sie sollen sich auszeichnen durch ein Leben in Heiligkeit, niemanden verleumden und dem Wein und nicht dem Wein verfallen. Das ist das Gleiche hier. Warum ältere Menschen zuerst? Vielleicht, weil sie eine Position haben, wo die Leute auf sie aufschauen. Sie sind vielleicht Vorbilder. Wenn wir an diese Zeit denken, dass alte Männer Hausherren waren. Und wenn der Hausherr etwas gesagt hat, dann macht das ganze Haushalt so. Und wenn der sich christlich verhält und sagt, hier machen wir das jetzt so, dann haben alle, die unter ihm leben oder in seinem Haus leben, das gemacht, was der Hausherr gesagt hat. Und vielleicht ist das wichtig. Das Gleiche gilt auch für ältere Frauen. In der damaligen Zeit war es die Hauptaufgabe von älteren Frauen, jüngere Frauen und die Sklaven zu Hause einzuweisen. Und vielleicht deswegen sagt Paulus hier, die älteren Frauen sollen gute Lehrerinnen sein. Paulus spricht die Leiter an, angesehene Leute, die zu Hause leiten, aber das auch in der Gemeinde. Er spricht die Leute in Familienverbänden. Er ermutigt sie, ihre Position zum Positiven zu nutzen. Er weiß, dass sie Einfluss haben, dass Leute auf sie aufschauen. Stellt euch vor, mitten in der Predigt, Klaus aufstehen würde und sagt, ach, lass das mal, ich gehe nach Hause. Stellt euch vor, jemand Altes, der respektiert wird in der Gemeinde, der ein Ansehen hat, irgendwie diese Position missbraucht. Und das erinnert Paulus an die alten Männer in der Gemeinde und sagt, ihr habt eine wichtige Position in der Gemeinde. Ihr habt was zu sagen, ihr habt Einfluss. Nutzt das zum Positiven. Etwas, was wir erlebt haben, ist, dass ältere Menschen oft sehr viel mit Gott erlebt haben. Vielleicht, weil sie einfach länger gelebt haben. Und wenn die länger Christen waren, haben sie vielleicht ermutigende Geschichten oder Erfahrungen oder Zeugnisse. Und davon kann die Gemeinde profitieren. Ältere Männer sollen Reife ausstrahlen. Sie sollen eine Art Gelassenheit haben. Die Gemeinde soll von ihrer Erfahrung profitieren. Und wenn sie keinen guten Charakter haben, das wäre nicht so gut für die Gemeinde. Sie sollen besonnen sein, nichts unüberlegt tun. Sie sollen bedacht, in Ruhe, nach reiflicher Überlegung, bewusst reagieren und unüberlegte, impulsive Entscheidungen vermeiden und so ein Vorbild sein für die Jüngeren. Jetzt spreche ich direkt die Älteren in unserer Gemeinde an. Ist es erkennbar, dass ihr als Ältere diese Position und das Vertrauen, was ihr in der Gemeinde habt, zum Positiven nutzt? Könnte man von euch sagen, dass ihr gelassen seid, dass ihr mit Besonnenheit eure Rat gibt, wenn das gebraucht wird in der Gemeinde? Was erzählt ihr so über die Gemeinde? Was erzählt ihr eure Kinder über die Gemeinde, über eure Erfahrung in der Gemeinde? Ist das etwas, was die Gemeinde gut tut und fördert? Oder ist es etwas, was euren Kindern eher die Lust nimmt, in die Gemeinde zu kommen und Teil der Gemeinde zu sein? Ist es erkennbar, dass ihr euch Zeit im Gebet nehmt, um zu sagen, nicht so schnell, dass ihr anderen ermutigt, besonnen zu sein, sagen, Lasst uns drüber nachdenken. Lasst uns drüber beten. Komm, entspannt euch.
Mein Opa sagte immer, ich habe lange gelebt. Entspann, mach mal ein bisschen langsamer.
Wo seid ihr Vorbilder für Liebe und Geduld in dieser Gemeinde? Wo ermutigt ihr andere, in Liebe und in Geduld mit ihren Geschwistern umzugehen?
Das ist doch das, was ein Großvater macht. Die Kinder zusammenbringen, Süßigkeiten vielleicht geben und ermutigen, sagen, das ist doch dein Bruder. Komm, lass das doch. Das ist dein Bruder.
So oft, wie mein Opa das gesagt hat, das ist dein Bruder, das ist deine Schwester.
Genau das sagt Paulus hier den Älteren in der Gemeinde.
Genauso ältere Frauen.
Ich finde es spannend, dass er versucht, eben die Schwäche der Geschlechter anzusprechen. Und es kann sein, und verzeiht mir, wenn ich das falsch ausdrücke, aber es kann sein, dass Frauen schon eine Tendenz dazu haben, negativ zu reden. Und Paulus sagt, sie sollen niemanden verleumden in der Gemeinde.
Das Gleiche an die ältere Frauen. Wo habt ihr schlecht über die Gemeinde geredet?
Wo habt ihr schlecht miteinander über Glaubensgeschwister geredet?
Wo schadet das, was ihr über die Gemeinde, über eure Glaubensgeschwister sagt?
Wo schadet das die Gemeinde?
Man hört euch zu.
Es erschreckt mich manchmal, wie viel meine vierjährige Tochter versteht, dass meine Frau und ich anfangen müssen, vorsichtig zu reden.
Kinder hören.
Und das Gleiche gilt auch für Erwachsene.
Und Paulus möchte, dass diese Gemeinde steht. Aber das kann nur funktionieren, wenn die Älteste ihre Aufgaben tun, die älteren Männer ihre Aufgaben tun, die älteren Frauen auch.
Und dann spricht er die junge Generation an.
Die jungen Frauen dazu anhalten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben.
Und hier kommt das gleiche Wort nochmal.
Besonnen, fromm, haushälterisch, tüchtig zu sein und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht in Verruf kommt.
Liebt eure Männer.
Ich finde es spannend, dass Paulus sagt, damit die Gemeinde steht, sagt er, liebt eure Männer. Das ist so, ich habe lange drüber nachgedacht und ich komme irgendwie nicht so ganz dahinter.
Was mir dazu aber einfällt, ist ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ein Paar sich zu Hause streitet oder auf dem Weg zur Gemeinde und kommt in die Gemeinde und jeder tut für sich so besonders heilig, aber die reden nicht miteinander und es auffällt. Kennt ihr das?
Vielleicht hier nicht, aber in meiner alten Gemeinde hatten wir das so.
Paulus sagt, Frauen liebt eure Männer.
Ich habe am Anfang gesagt, dass er das anspricht, was vielleicht auffällig geworden ist oder vielleicht das, was besonders funktionieren soll.
Dazu sage ich auch, dass was er hier spricht, ist keine Gesetzlichkeit, also es ist kein Gesetz, weil in Epheserbrief, wo er an die Gemeinde da schreibt, hat er den Männern gesagt, Epheser 2, Männer, liebt eure Frauen.
Also es ist jetzt nicht so, dass nur die Frauen ihre Männer lieben sollen und die Männer so, du sollst mich lieben.
Sondern er spricht vielleicht das, was auffällig geworden ist in den Gemeinden. Und wenn wir, und das, was wir haben, ist das Neue Testament und wir können beides zusammenbringen und sehen, da sagte er in dieser Gemeinde, die Frauen sollen ihre Männer lieben, aber
da sagt er auch, die Männer sollen ihre Frauen lieben. Also beides. Die Frauen sollen ihre Männer lieben, auch wenn sie den Müll nicht rausbringen. Die Frauen sollen ihre Männer lieben, wenn sie dreckige Wäsche rumliegen lassen. Die Frauen sollen ihre Männer lieben, auch wenn sie das Gefühl haben, dass er vielleicht nicht genug im Haushalt macht. Liebe. Die Gemeinde soll funktionieren, deswegen brauchen wir Liebe in unseren Beziehungen. Wer hätte das gedacht? Die Gemeinde soll funktionieren. Dafür brauchen wir Liebe in Beziehungen, dass wir einander lieben. Paulus spricht die Beziehung zwischen Mann und Frau an, die Gott geschaffen hat. Liebe, wenn die Familie funktioniert, dann funktioniert auch die Gemeinde. Denn wenn wir in die Gemeinde kommen, bringen wir das mit, was wir von zu Hause haben. Und wenn wir uns zu Hause lieben, dann sind wir darin geübt und haben auch vielleicht die Möglichkeit und die Kraft, andere auch in der Gemeinde zu lieben. Wie schrieb Johannes, wie kannst du sagen, dass du Gott liebst, wenn du deinen Bruder nicht liebst? Wie kannst du also sagen, du liebst Gott, wenn du deinen Mann, deine Frau, deine Kinder? Ich würde nicht sagen, nicht lieben, weil ich gehe davon aus, dass wir sie lieben, nur vielleicht ein bisschen herausgefordert. Paulus ermahnt zur Liebe. Im Umgang miteinander, im Umgang mit Ehepartner, im Umgang mit Kindern. Das ist das große Wort hier, Liebe. Junge Männer ermahnt er ebenfalls. Und dann kommt es wieder, besonnen zu sein in allen Dingen. Die Besonnenheit zieht sich durch in diesem Brief. An den Ältesten, die älteren Männer, ältere Frauen, junge Männer. Besonnen zu sein. Und dann sagt er, Titus soll ein Vorbild sein für die jungen Männer. Das kann ich verstehen. Ich habe mit vielen jungen Männern studiert. Und wenn junge Männer zusammenkommen, dann ist Besonnenheit nicht das Erste, was im Fokus steht. Wenn Alkohol fließt, sowieso nicht. Junge Männer, jung, voller Energie, suchen ihren Platz in der Welt und wollen was erreichen und wollen was reichen. Sie brauchen eine Wegweisung. Paulus ist schon clever. Ich würde sagen, Paulus ist vom Heiligen Geist inspiriert. Er sagt, junge Männer brauchen ein Vorbild. Das ist eben das, was der hier sagt. Er sagt, Titus soll ein Vorbild für die jungen Männer in der Gemeinde sein. Junge Männer brauchen ein Vorbild. Denn junge Männer sind nicht oft ruhig. Nein, die sind nicht gelassen. Die sind Junge Männer brauchen ein Vorbild. Ich würde eigentlich sagen, alle brauchen irgendwo schon ein Vorbild, aber junge Männer besonders. Und deswegen werden die hier angesprochen. Okay, Paulus, er hat jetzt alle ermahnt. Wie sollen die das jetzt erreichen? Ich lese Verse 11 und 12. Paulus schreibt, denn erschienen ist die Gnade Gottes allen Menschen zum Heil. Sie erzieht uns dazu, der Gottlosigkeit und den Begierden der Welt abzuschwören und wieder besonnen, gerecht und fromm zu leben in dieser Welt. Mit anderen Worten sagt er, die Gnade Gottes wird euch helfen. Ihr sollt euch bemühen, das zu tun, was ich gesagt habe, aber nicht nur aus eurer eigenen Kraft. Die Gnade Gottes
er zieht euch. Das ist wunderbar. Paulus baut hier zwei Seiten auf zwischen Ermahnung an die Gemeinde und Ermutigung an die Gemeinde. Ermahnung, tu das, achte darauf das, seid besonnen. Aber die Gnade Gottes wird euch helfen. Wie können wir Gemeinde sein ohne die Gnade Gottes? Können wir nicht. Das heißt, uns muss klar sein, dass in unserem Tun sind wir auf Gottes Gnade angewiesen. Für die Leitung, beim Predigen und beim Miteinander in der Gemeinde. Es ist aber wichtig, dass man dieser Balance hält. Ermahnung und Ermutigung und nicht auf die eine Seite wegfällt. Wenn man nur Ermahnung hat, dann wird man gesetzlich. Und wenn man nur Ermutigung hat, dann wird man Gottes Gnade missbrauchen. Beides ist wichtig. So, angenommen, ich würde das jetzt weiterdenken für uns. Was würde Paulus an Brüggenbracht schreiben? Wie können wir eine gute Gemeinde sein? Wir wollen Älteste wählen, wir wollen eine Vision, wir wollen Ziele, Blick nach vorne, weg von unserer Vergangenheit. Wie schaffen wir das? Jeder soll merken, dass er oder sie dazu beiträgt, dass wir Gemeinde Gottes sind. Das ist das, was der sagt. Jede und jeder soll wissen, ich habe eine Verantwortung in dieser Gemeinde. Ich kann dazu beitragen, dass diese Gemeinde gut wird oder ich kann dazu beitragen, dass diese Gemeinde schlecht wird. Ich kann die Gemeinde mit aufbauen oder ich kann die Gemeinde nicht aufbauen. Das heißt, das, was ich tue und sage als Mann, Frau, alt oder jung, wichtig ist, wenn ich immer nur sage, die Gemeindeleitung ist doof, tja. Oder wenn ich nur lasse, dass nur zwei Leute die ganze Zeit Technik machen, seit jetzt fast einem halben Jahr. Und im besten Fall mich vielleicht noch über den Klang hier beschwere. Jeder kann dazu beitragen, dass wir als Gemeinde stehen und wachsen. Das ist das, was Paulus sagt. Also nicht die Gemeindeleitung. Wir brauchen gute Älteste, wir brauchen vorbildliche Älteste, die sollen machen. Nein, ja, wir brauchen gute Älteste. Aber du und ich und du und ihr und alle können auch dazu beitragen, dass wir eine gute Gemeinde sind. Eine Gemeinde Gottes, wo Gottes Wort nicht ins Verruf kommt. Wo das, was wir sagen und das, was wir tun, im Einklang ist. Eine Gemeinde, wo Gott geehrt wird. Amen.